Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Bortmann. Legen wir los mit...
Mit Lukas Köhler. Dr. Lukas Köhler, muss man natürlich der Vollständigkeit halber sagen. Lukas, grüß dich, guten Morgen.
Ich grüße dich, hi.
Du bist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP. Diese Erfolgskoalition der Ampel. Erfolgskoalition, das war jetzt schon so ein bisschen süffisant anmoderiert, denn ich muss gleich, das ist vielleicht auch eine kleine Einstiegsfrage, schon mal damit starten, dass die Erwartungen ja total hoch gewesen sind. 21, wann wurde der Koalitionsvertrag geschlossen? Auf einmal gab es eine rot-grün-gelbe Ampel. Viele dachten, das ist jetzt wirklich die Traumkonstellation. Inzwischen schreiben die Hauptstadtjournalisten und viele Menschen denken auch im Land, ist das tatsächlich die Traumkonstellation? Fühlst du dich aktuell wohl in deiner Haut als Ampelkoalitionär?
Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen wie ich mich fühle und dem, wie die Ampel gesehen wird. Und ich glaube, es gibt auch sogar einen materiellen Unterschied zwischen dem, wie die Ampel gesehen wird und was passiert. Ich fühle mich wohl. Ich mache gerne Politik. Ich bin gerne dabei, mit daran zu arbeiten, dass das Land besser wird. Und ich finde, wenn man sozusagen auf die Erfolgsbilanz der Ampel schaut und auf die Gesetze, die wir gemacht haben, auf die Frage, wie sind wir eigentlich durch eine der größten Energiekrisen gekommen, die wir in Deutschland je hatten, und auch mit Blick auf, was haben wir bei der Planungsbeschleunigung erreicht und auch zum Beispiel, was haben wir bei Entlastung von Bürgerinnen und Bürgern gemacht, schon alles, dann haben wir da ganz, ganz viele Sachen hingekriegt.
Da gehen wir auch gerne mal im Detail noch mal so ein bisschen drauf ein, was ist tatsächlich passiert. Aber wenn ich jetzt richtig verstehe, es ist viel mehr erreicht worden, als es möglicherweise extern als Erfolg auch dasteht. Kann man dann die Unstimmigkeiten, die da sind, dann letztendlich dann doch nur auf eine Kommunikationskrise dann zurückführen? Also wird nicht ausreichend genug darüber kommuniziert oder andersherum vielleicht noch schlimmer, ihr bemüht euch, aber ihr werdet einfach nicht richtig ernst genommen mit dem, wie ihr kommuniziert.
Ja, ich glaube, das ist jetzt der dritte Teil der Antwort. Also ich fühle mich wohl, wir erreichen echt viel in der Ampel, aber, und das ist das dritte, die Frage ist, wie wir im Prozess dahin kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Und ich glaube, das ist das, was ganz vielen Leuten sauer aufstößt. Und das auch zu Recht, muss man sagen. Weil ein Teil von Politik ist, welche Gesetze machen wir? Ein anderer ganz wesentlicher Teil ist aber auch, wie kommt das, was wir machen, eigentlich an in der Bevölkerung? Es wird nie so sein, dass jeder Mensch in Deutschland alle Gesetze, die gemacht werden, toll findet. Das ist einfach in der Demokratie, ne, die am Ende sich ja auch auf Dinge einigen muss und einen Kompromiss haben muss, unterschiedlich. Und wir haben auch am Anfang der Koalition schon immer gesagt gehabt, dass es einfach einen Denkunterschied zwischen zum Beispiel Liberalen und Grünen gibt. Einfach wie wir auf den Staat und auf das Verhältnis von Staat und Individuum schauen. Und das hat sich ja nicht geändert. Wir sind weiterhin Liberale und die Grünen sind weiterhin die Grünen und die SPD sind weiterhin die SPD. Und diese Unterschiede treten in der Art und Weise, wie wir über Dinge diskutieren, zum Teil auch streiten und das auch in der Öffentlichkeit tun, ganz massiv zutage. Und dann kommt es eben dazu, dass sich das oft so anfühlt, als ob die Regierung und auch die Koalition immer wieder nicht vorwärts kommen oder sich immer wieder in die Wolle kriegen und auch, und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, gar nicht so richtig das Gefühl vermitteln, wir haben einen Plan, wo die Reise hingehen soll. Und das verunsichert die Menschen in einer Zeit, in der ja sowieso alles sehr unsicher wird. Die ganze geopolitische Lage, die Kriege, die es gibt, die Frage, wie geht's eigentlich weiter mit den USA, mit China, solche Sachen. Wir kommen aus einer riesen Corona-Pandemie, da sind die Leute schon verunsichert gewesen, da kommt diese ganze Geschichte um die Energiewende und so. Und ich glaube, ganz viele Menschen im Persönlichen kommen damit gut klar, aber wenn die Politik dann nicht die Sicherheit vermittelt, einen Plan vorwärts zu gehen und zu sagen, da wollen wir hin, das sind die Schritte, die arbeiten wir jetzt ab, und das tut diese Regierung im Moment nicht. Das stimmt. Dann verunsichert es.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen im Nebensatz gesagt, ja, gerade zwischen der FDP und den Grünen würden doch die Unterschiede so zu Trage treten oder so offensichtlich sein. Jetzt habe ich mich, kann mich erinnern, 21 mit einer Analyse aus dem Fenster gelehnt, habe ein Interview auf der Deutschen Welle gegeben, habe gesagt, eigentlich sind sich wenige so ähnlich wie die Liberalen und die Grünen. Denn eigentlich wollen sie doch das Gleiche, zumindest oder vieles ähnlich, zumindest mit Bezug auf Klimaschutz und Energiepolitik, der Subventionsabbau. Das ist doch eigentlich eine Agenda, die beide teilen. Die Liberalen natürlich, warum soll man Dinge unterstützen, auf staatlicher Seite, wenn der Markt eigentlich sich entfalten kann. Und hier geht es natürlich vor allem auch um die Subvention von fossilen Energien. Wir können die einzelnen Punkte nachher noch ein bisschen aufdröseln auch. Aber zum Beispiel auch Planungsbeschleunigung. Da wollen auch die Liberalen eigentlich, dass wir Bürokratieabbau haben. Und das wollen auch eigentlich auch die Grünen, die den Klimaschutz beschleunigen wollen. Im Bereich CO2-Preis beispielsweise, das ist ein Instrument, was du ja auch mal sehr, sehr stark favorisierst, einen sehr ambitionierten CO2-Preis, der so stark marktwirtschaftlich auch wirkt, dass eben genau die Verbrennertechnologien oder die fossilen und ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, die dreckigen Technologien einfach keinen Markt mehr finden und die sauberen Technologien sich verbreiten können. Also da gibt es ja doch viele, viele Beispiele, die ich damals auch schon angeführt habe, wo auch viele, nicht nur ich, ne, viele auch gedacht haben, meine Güte, das ist doch eine Idealkonstellation, gerade die FDP und die Grünen einer Konstellation zu haben. Warum ist das nicht aufgegangen?
Na, ich glaube, was stimmt, dass wir in einer Reihe von Instrumenten einen ähnlichen Blick drauf haben, dass das Instrument am Ende wirksam ist oder sinnvoll ist. Der Schieberegler ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich bei sowas wie einer CO2-Bepreisung zwischen Grünen und uns. Nur die Grünen würden auch sagen, ja mein Gott, da machen wir es im Zweifel über eine CO2-Steuer und legen staatlich den Preis fest. Da würden wir sagen, na, das Wichtige ist eben bei einer CO2-Bepreisung, dass man den Deckel des CO2-Limit quasi festlegt und dann dafür sorgt, dass es absinkt. Und auch bei Planungsbeschleunigung. Planungsbeschleunigung ist vielleicht so ein ganz gutes Beispiel dafür, wo man sieht, dass, also wie viel eigentlich schon passiert ist vom LNG-Beschleunigungsgesetz. Ja, dass wir in einem halben Jahr eine Infrastruktur für den Import von Flüssiggas aufbauen würden in Deutschland. Hätte ich auch nicht gedacht, bevor wir in diese Koalition gegangen sind. Auch nicht übrigens, dass es nötig ist, aber die Planungsbeschleunigung, die wir im Netzausbau hinbekommen haben. Da haben wir ganz, ganz viele Dinge schon erreicht. Allerdings, und da zeigt sich auch so ein bisschen der Unterschied im Denken, für uns Liberale geht es ja darum, die Frage, welche Rechte hat eigentlich der Staat und wie tief kann der Staat eingreifen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie viele oder für was lassen wir Planungs- und Genehmigungsverfahren gelten? Und wir sagen natürlich für alles. Also wir sagen, es gibt aus unserer Sicht keinen Unterschied zwischen einer Straße und einer Schiene oder zwischen einem Windrad und einem neuen Gaskraftwerk.
Aber wenn es Unterschiede nicht gäbe, warum können dann LNG-Terminals innerhalb von, ich glaube, das waren dann schlussendlich 18 Monate gebaut werden, aber Windkraftanlagen immer noch im Durchschnitt 7 bis 8 Jahre brauchen? Also warum dann nicht dieser sehr starke Fokus dann auch auf, ja, dann lass uns auch Windkrafträder endlich auch innerhalb von 18 Monaten bauen dürfen?
Du, ich wäre der Letzte, der dann dagegen ist. Ich würde das LNG-Beschleunigungsgesetz gerne anwenden. Es gibt einen materiell rechtlichen Teil. Teile des LNG-Beschleunigungsgesetzes sind deswegen möglich gewesen, weil wir haben da ja zum Beispiel die gesamte Umweltverträglichkeitsprüfung ausgesetzt und so. Das geht nicht einfach so heute. Das musst du begründen mit einer Krise, die sozusagen kurzfristig kommt und kurzfristige Lösungen braucht. Sonst wäre das europarechtlich nicht möglich, dieses massive Aussetzen von Umweltverträglichkeitsprüfungen. Mal als Beispiel. Aber du kannst natürlich, es gibt natürlich trotzdem noch einen Unterschied zwischen 18 Monaten und mittlerweile sind es nicht mehr 6 bis 7 Jahre für so ein Windrad, sondern ich meine so irgendwas um die 5. Also wir haben das schon mal so 2, 3 Jahre runtergekriegt, aber sind noch nicht bei einer Halbierung. Also da müssen wir noch ein Jahr oder anderthalb runterkriegen vom Schnitt. Und es gibt einen Unterschied zwischen 1,5 Jahren und 5. Und den Unterschied, finde ich, wäre ich sofort dabei, wenn man den minimieren würde. Da gibt es aber natürlich dann immer noch, und das ist ja das, also das meinte ich eben sozusagen, wir Liberale, wir schauen drauf, wir sagen, okay, unter den notwendigen Sicherheitsstandards, die es geben muss, also wir sagen ja auch, Umweltverträglichkeitsprüfung in gewissem Maß und so machen Sinn, aber im Prinzip so viel Planungsbeschleunigung, so viel Bürokratieabbau wie möglich und das für alles. Und dann bei den Grünen zum Beispiel gibt es natürlich diese beiden Fraktionen, die Klimaschutzteil, aber die haben ja natürlich auch noch das Umweltministerium mit Steffi Lemke, die auf manche Dinge vielleicht eine andere Sicht hat. Und bei ein paar Dingen vielleicht sagt, Mensch, wie viel, weiß ich nicht, Solaraufbau auf der Fläche wollen wir eigentlich und auf welchen Flächen wollen wir das?
Ja, genau. Also das ist ja auch innerhalb der FDP und innerhalb der anderen Parteien gibt es ja auch mal wieder verschiedenste Strömungen. Jetzt, wenn man sich mal so eine, ich meine, wir sind ja schon so ein bisschen über die Halbzeit sozusagen jetzt hinweg. Wenn man sich mal allein die Gesetzeslage mal anschaut, ist ja doch dann tatsächlich auch sehr viel auf den Weg gebracht worden. Aber wenn man sich dann die tatsächlichen Ziele dann nochmal genauer vergegenwärtigt, die ihr euch ja auch im Koalitionsvertrag gesetzt habt, ne? Also ich will mal ein Ziel rausgreifen. zum Beispiel bis zum Jahre 2030 215 Gigawatt Solar zu bauen oder Windkraft an Land wirklich hochzuziehen, nochmal bis 115 Gigawatt. Das sind ja wirklich ganz schöne Ausbauraten. Und wenn man sich tatsächlich Bauraten mal anschaut, ist es natürlich zu früh, eine Bilanz für 2030 jetzt schon zu ziehen. Aber wenn man sich das mal so auf der Strecke mal anschaut, gibt es da ja noch wirklich Beschleunigungspotenzial dann auch. Also wo siehst du jetzt noch in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode, die ja auch nicht mehr ganz noch eine Hälfte ist, hier noch weitere Möglichkeiten, nochmal einen ganz großen Schub auch reinzubringen?
Also ich würde mal bei der Solarfrage bleiben. Da ist natürlich Planungs- und Genehmigungsverfahren und die Beschleunigung davon wesentlich. Da können wir auch noch einiges rausholen. Ich glaube allgemein, dass wir noch nicht in Deutschland noch nicht so schnell sind, wie wir sein könnten. Sowohl was die Bürokratie angeht, als auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren. Bürokratie kommt ja jetzt das Bürokratieentlastungsgesetz. Da hoffe ich auch nochmal drauf, dass man vielleicht entweder im parlamentarischen Verfahren oder auch schon auf Seiten der Häuser nochmal richtig was rausholen kann. Also auf Seiten der Regierung quasi, da nochmal mehr machen kann. Ich würde dir aber widersprechen, was die Frage der Zahlen für zumindest mal den Solarausbau angeht. Weil im letzten Jahr der Solarausbau über dem Plan war, den wir brauchen, um bis 2030 die Mengen aus dem Koalitionsvertrag zu erfüllen. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Geschichte ist. Aber, und das muss man dazu fügen, Planungs- und Genehmigungsverfahrensbeschleunigung wirken ja nicht sofort. Das Problem ist ja, dass du das, was du in Planungs- und Genehmigungsverfahren hast, das kann man vielleicht verkürzen, aber dass du das in einem halben Jahr sozusagen verkürzt, das wird natürlich nicht passieren. Damit hast du alles, was wir an Gesetzeslagen, alles, was wir an Dingen verändert haben über die letzten zwei Jahre, haben natürlich mittelfristig und nachlaufende Effekte, die dann jetzt hoffentlich dieses und nächstes und übernächstes Jahr dann wirklich zum Tragen kommen. Das heißt nicht, dass da die Arbeit schon beendet ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir im Bereich von zum Beispiel Datenvereinheitlichung, dass wir im Bereich von Genehmigungsverfahren noch eine Menge rausholen können, dass wir, wie gesagt, im Bürokratiebereich noch eine Menge rausholen können. Es gibt noch zwei Schritte, die da ein bisschen kritisch werden. Das eine ist, die nächsten großen Planungs- und Genehmigungsverfahrensbeschleunigungen sind nur dadurch zu erreichen, dass wir mit Bund und Ländern zusammenarbeiten. Und da irgendwie Merz und die Union im Moment so eine Strategie fahren, wir lassen irgendwie möglichst nichts von dem, was die Ampel macht, auch wenn es gut ist, durchgehen, siehe Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Wenn das weiter so läuft, dann wird natürlich bei dem nächsten Schritt, wo du einfach irgendwann musst du zwischen Bund, Ländern und Kommunen die Zusammenarbeit noch weiter ausbauen. Mhm. Da wird natürlich dann weniger gehen, aber da hoffe ich auch ein bisschen auf die Vernunft in der Union.
Wie schaust du denn, wenn wir uns mal den Wärmebereich noch mal ganz kurz noch mal rauspicken, jetzt rückblickend auf das letzte Jahr? Also im Koalitionsvertrag habt ihr ja auch reingeschrieben, dass ihr zum 1. Januar 2025 dass alle neu eingebauten Heizungen zu 65% aus erneuerbaren Energien betrieben werden sollten. Das war ja noch, bevor überhaupt die Gaskrise da war. Dann viele, die hier zuhören, haben ja das alles auch eng mitverfolgt, was im letzten Jahr war. Dann gab es ja das Gebäudeenergiegesetz. Es gab nach meiner Wahrnehmung zumindest auch mit der FDP, zwischen den Grünen, auch mit der SPD eigentlich relativ große Einigkeit, dass dieses Ziel auch umgesetzt werden sollte. Und dann auf einmal ist das Chaos ausgebrochen. Also wie schaust du auf das letzte Jahr mit Bezug auf den Bereich Wärme zurück? Und vor allen Dingen ja auch, wenn man sich die Bilanz mal anschaut, ich glaube zu Beginn der Regierungszeit waren irgendwie 1,2 Millionen Wärmepumpen verbaut. Jetzt sind es inzwischen 1,7 Millionen, also sind so knapp 500.000 mehr. Was jetzt ja auch nicht so der riesengroße Sprung ist. Gleichzeitig wissen wir aus den Statistiken inzwischen, dass letztes Jahr sehr viel mehr Erdgasheizungen nochmal neu gebaut worden sind als Wärmepumpen. Also schaust du auch so ein bisschen selbstkritisch auf gewisse Diskussionen zurück?
Also ich glaube, wenn man nicht mehr selbstkritisch ist, sollte man keine Politik mehr machen. Wenn man sich nicht mehr anschaut, was kann man besser und anders machen, dann wäre das
ein guter Rat für alle, oder? Für jede Berufsgruppe.
Ja, genau. Ich will niemandem Ratschläge geben, wo ich es nicht weiß, aber das stimmt schon. Also, ich glaube, es gab zwei wesentliche Probleme. Sozusagen diese Jahreszahlen, wann was in Kraft treten muss, da ist im Koalitionsvertrag steht auch drin, dass das Klimaschutzgesetz 2022 schon hätte überarbeitet sein sollen. Da gibt es ganz viele Sachen, die nicht sozusagen in den Zeitplänen drin sind. Da würde ich mir weniger Sorgen machen. Der Koalitionsvertrag ist, glaube ich, wichtig in den Dingen, die wir machen wollen, aber die Fristen, das gibt's immer wieder neue Umstände. Deswegen finde ich das nicht so dramatisch. Aber die Debatte im letzten Jahr war ganz furchtbar. Und zwar ganz furchtbar für sowohl das Ansehen der Ampel als auch die interne Kommunikation, wie man miteinander umgegangen ist, als auch sozusagen die Frage, wie sind diese 65% eigentlich zu interpretieren und umzusetzen, weil von Anfang an das ganze Ding keinen Segen hatte. Dieser erste Entwurf, der da aus dem BMWK geleakt wurde, also der da rauskam, ne? Also wenn die Leute das Gefühl haben, Mensch, da kommt jetzt der Staat und greift mir in den Heizungskeller ein. Egal, ob das stimmt oder nicht, sondern wenn die Leute dieses Gefühl bekommen, dann sagen die natürlich, und deswegen verstehe ich auch die Zahlen von Gas- und Ölheizung, ja, in dem Moment, wenn jetzt der Staat da kommen will und mir da irgendwas aufs Auge drückt, wenn meine Heizung kaputt geht, dann mache ich doch lieber jetzt nochmal das, was ich kenne, vielleicht auch ein bisschen als Trotzreaktion.
Also ganz kurz mal einhaken, Lukas. Jetzt würde ich ganz gerne mal ein bisschen auch kurz mal über das Selbstverständnis von Politik auch vielleicht nochmal ganz kurz reden. Ich meine, ja, du hast recht, diese Diskussion ist ja hochgekommen. Böse Zungen behaupten sogar, da ist eine Kampagne gelaufen, aus entsprechender Richtung heraus. Und da ist ja auch nicht immer alles auf Basis von Fakten diskutiert worden. Das wirst du ja sicherlich ja auch sehen. Genau. Ist denn nicht auch eine Verantwortung von Politik auch da, das auch zurückzuweisen und zu sagen, liebe Leute, ja, die Diskussion mag aktuell gerade da sein, aber das ist nicht die Intention. Das ist so und so. Und da ist doch so ein bisschen der Eindruck entstanden. Und da möchte ich jetzt gar nicht jetzt dich oder die FDP jetzt herausgreifen. Das ist sicherlich auch bei anderen Akteuren, selbst bei den Grünen ja auch passiert, dass dann doch so ein bisschen der Eindruck dann da ist, okay, da knickt man ein, weil dann eine gewisse Diskussion da ist. Und man hat zu wenig jetzt sich darüber Gedanken gemacht, wie kann man dieser Diskussion entgegentreten.
Also, das wäre der nächste Satz gewesen, sozusagen. Also, ich wollte nur ganz kurz diese Gas- und Ölfrage, weil du sagtest, da sind die letztes Jahr so gespiked. Ja, klar. Also, natürlich, wenn das Gefühl da ist, dann spiken solche Verkäufe. A, glaube ich, so ein bisschen auch einfach aus Protest und so ein bisschen auch, weil die Leute einfach verunsichert sind. Das wird übrigens auch, glaube ich, immer so sein. Gewisse Sachen kann man nicht verhindern. Aber, wo du völlig recht hast, diese Debatte ist dann völlig aus dem Ruder gelaufen. Und da habe ich auch persönlich Dinge in Debatten mit Sicherheit rausgehauen, die ich jetzt heute vielleicht nicht so sagen würde, wenn man in Retrospektive darüber nachdenkt. Da ist allerdings so ein bisschen die Frage, und das ist halt, also, ich glaube, Debatten sollten und dürfen nicht so ablaufen. Ich glaube, solche Sachen sollten nicht so geleakt werden, aber die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, warum wird es so aufgeschrieben, wenn ich schon weiß, dass das so massiv für Widerstand sorgen wird. Ich muss mir ja auch klar machen, und das war, wie gesagt, am Anfang letzten Jahres, kann man niemandem jetzt persönlichen Vorwurf machen, will ich auch gar nicht, aber wenn ich so ein Gesetz in dieser Originalversion rausbringe, und dann muss ich mir doch Gedanken machen, wie ist das Verhetzungspotenzial da drin? Und wenn ich weiß, das Verhetzungspotenzial ist sehr, sehr groß, und das sind jetzt mal sozusagen meine Ideen, und mal gucken, wie wir das mit den Koalitionspartnern machen, dann muss ich wenigstens dafür sorgen, dass es auf gar keinen Fall irgendwo das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Mhm. So, und das ist das, was ich meine. Dann ist diese Debatte meiner Meinung nach völlig in die Hose gegangen. Am Ende, wenn wir auf das gucken, was jetzt rausgekommen ist, diese Kopplung kommunale Wärmeplanung plus das, was jetzt im GEG steht, ist das sogar, finde ich, kann man das gut vertreten. Weil ich glaube, dass es richtig ist, auch aus liberaler Sicht, dass erst der Staat liefern muss. Und erst muss der Staat erklären, was kommt eigentlich bei mir vor Ort hin. Das sorgt dann übrigens auch für diese Sicherheit, die Leute brauchen, damit die nicht irgendwie wild in neue Öl- oder Gasheizungen investieren, sondern sich erstmal angucken, macht bei mir eine Gasheizung, die ich dann mit Wasserstoff betreibe, Sinn? Dann baue ich die bei mir ein. Wenn sie das nicht macht, dann baue ich eben was anderes ein. Vielleicht werde ich ans Fernwärmenetz angeschlossen oder baue eine Wärmepumpe ein oder mache irgendwas anderes, baue eine Holzpelletheizung ein, was halt bei mir vor Ort passt. So, und wäre das die Debatte von Anfang an gewesen, wäre das nie so verhetzt, hätte das nie so verhetzt werden. Und dann letzter Punkt, den muss ich leider noch ganz kurz machen, weil du über Politik und Verantwortung gesprochen hast. Ich glaube, dass Politik noch mehr Verantwortung hat, wenn ich mir anschaue, dass selbst im Wahlkampf in Bayern Hubert Aiwanger im BR noch von den Auflagen des alten Heizungsgesetzes, da ist es schon längst durch, da ist es längst schon finalisiert. Das alte GEG, also diese erste Version, die dann rauskam, gibt es schon lange nicht mehr. Er ist komplett umgebaut und er redet trotzdem noch darüber, dann wird das natürlich massiv wird die Verunsicherung noch massiv viel größer. Aber ich erwarte eigentlich dann von einem Moderator, jetzt, ob in der Runde ging das, glaube ich, nicht so gut, weil das die Spitzenkandidaten waren, aber ich erwarte dann, dass medial das eingeordnet wird. Und zwar nicht nur nachträglich mit einem Faktencheck, sondern eigentlich in der Situation. Weil diese immer wiederkehrende Wiederholung von Falschbehauptungen sorgt natürlich auch dafür, dass die Verunsicherung immer größer wird. Und eigentlich hatte ich die Hoffnung, sozusagen vor der Sommerpause, da ging dann die mediale Debatte, finde ich, in eine genau richtige Richtung, weil dann ganz viel auch darüber geschrieben wurde, wie hat sich das jetzt verändert, wie was passiert jetzt eigentlich, was kommt bei den Leuten an, ist ja nicht unterkomplex umgesetzt. Und da hatte ich schon ein bisschen Hoffnung, dass es besser wird.
Und da wünscht man sich wahrscheinlich als Politiker manchmal auch, dass eben nicht nur ein Moderator fähig ist, das dann in der Sekunde dann auch richtig einzuordnen, sondern dass vielleicht auch mehr Stimmen in der Öffentlichkeit auch da sind. Also das würde ich jetzt zum Beispiel auch mal mit Kritik mal auf die Zivilgesellschaft sagen. Also natürlich nicht auf den einen Teil der Zivilgesellschaft. Die werden sich natürlich schon sehr schnell zu Wort melden. Ne? Ich meine, die Fridays sind natürlich sofort mit dem Statement auch da. Aber was ist denn mit der Wirtschaft? Was ist denn mit, ich weiß nicht, mit den Kirchen? Was ist mit den Sportverbänden oder sonstigen Akteuren, die vielleicht im engeren Sinne mit der Thematik nichts zu tun haben, aber sich doch eigentlich doch auch mal hinstellen müssen und sagen müssen, nee, also der Gerechtigkeitshalber muss man wirklich mal hier dann auch mal für Aufklärung sorgen und vielleicht auch mal dem einen oder anderen mal zur Seite stehen, springen in der Politik.
Da, also beim Gebäudeenergiegesetz beziehungsweise allgemein im letzten halben, dreiviertel Jahr habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, dass das besser wird und viel öfters passiert. Also Gebäudeenergiegesetz, ich sag mal, Haus und Grund war ja nicht unprominent vertreten in der Debatte. Erst sowohl in der Kritik an der Ursprungsversion als auch dann mit dem Lob für die richtige Richtung des GEGs dann in der zweiten Seite. Da sind die ja sehr öffentlich geworden mit. Und auch übrigens was, also
klar. Da ist natürlich weniger streng ausgefallen, das ging in ihre Richtung auch hinein, ne? Das war sicherlich, genau, ja, okay.
Genau, also da war relativ viel. Bei den Kirchen, also ich weiß nicht, ob sich jeder Akteur zu allem äußern muss.
Ja,
ich glaube,
das war jetzt auch ein bisschen,
genau, ich finde auch, dass sich Fridays for Future zum Beispiel nicht zum Konflikt in Palästina hätten äußern müssen. Deswegen, manchmal wäre es vielleicht ganz klug, wenn man sich sozusagen auf die Dinge konzentriert, von denen man sozusagen wirklich, mit denen man sich am meisten beschäftigt.
Aber da gehen wir doch vielleicht nochmal ein paar konkrete Punkte nochmal durch. Ihr werdet ja auch dafür kritisiert, die FDP steht für Subventionsabbau. Warum kommt nicht der Subventionsabbau im Bereich fossiler Energie? Die Zahlen variieren ja noch, ne, zwischen, weiß ich nicht, 40 Milliarden, 70 Milliarden im Jahr gehen in fossile Subventionen hinein. Natürlich je nach Betrachtungsweise, was man da jetzt genau anschaut, aber kommt da jetzt nicht einfach mal so ein richtig guter Vorschlag mal vom Finanzminister oder von der FDP? Das wäre doch mal richtig toll für die FDP-Politik, oder nicht?
Also Subventionsabbau, super. Total dabei. Die Frage ist immer, man muss sich dann die Einzelsubventionen anschauen. Das ist genauso wie Bürokratieabbau oder Planungsbeschleunigung. Ne? Jeder sagt, Subventionsabbau in der FDP, wenn man eine Rede mit ganz viel Applaus halten will, dann sozusagen sagt man Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung und Subventionsabbau. Das funktioniert übrigens, glaube ich, auch in den anderen Parteien ziemlich gut, weil Bürokratie geht eigentlich jedem auf die Nerven, genauso wie Subventionen, Klammer auf, da ist vielleicht das Meinungsspektrum ein bisschen größer. Du hast dir gerade die Zahlen genannt, zwischen 40 und 72 Milliarden ist das, was du an fossilen Subventionen oder umweltschädlichen Subventionen klassifizieren kannst. Der größte Block davon ist der soziale Wohnungsbau. So, und den sozialen Wohnungsbau zu reduzieren in seinen Kosten, ich weiß nicht, ob wir das in der aktuellen Situation durchhalten würden, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn wir jetzt als FDP sagen, wir gehen massiv daran, günstigen Wohnraum, der ja auch ein Problem ist, zu reduzieren, dann wird das extrem kompliziert. Dann gibt es sowas wie eine Ausdifferenzierung bei zum Beispiel den Dieselbesteuerungen, ne? Klar, also da ist ja aber da sagen wir, naja, der Angleich von Benzin und Diesel sollte nach unten erfolgen, weil wir ja sowieso sagen, Diesel- und Benzinsteuern machen eigentlich keinen Pauschalsinn, sondern das sollte über eine CO2-Bepreisung laufen. Deswegen schlagen wir ja zum Beispiel vor, 2025 schon in ETS einzusteigen. So, dann hast du dieses Dieselprivileg, in Anführungszeichen, nimmst du damit weg, aber nach unten. Dadurch, dass du halt beides aneinander angleichst. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob unsere Koalitionspartner das mitmachen. Das haben wir schon mal vorgeschlagen, hat jetzt auf ziemlich viel Gegenliebe gestoßen. Und dann gibt es einfach ein paar Sachen, da musst du dir die Konsequenz sehr genau überlegen. Und das muss man ehrlicherweise, weil in der Realpolitik ist das nicht unterkomplex. Die Diskussion um zum Beispiel die Dienstwagenbesteuerung, beziehungsweise das, was du wegnimmst an Steuersätzen, ist A, einen Riesenstreit, ob das überhaupt eine Subvention ist oder ob das nur eine Vereinfachung ist. Aber klar kannst du sagen, das ist für die deutsche Automobilindustrie ein ganz großer Verkaufsfaktor. Mhm. Und in der Zeit der Rezession, in der die Unternehmen eh schon mit diversesten Problemen zu kämpfen haben, dann an sowas ranzugehen, ist, muss man einfach auch ehrlich sagen, politisch sehr, sehr, sehr komplex.
Ja gut, aber ich meine, da sieht man ja auch den Zielwiderspruch, der ja noch da ist. Ne? Auf der einen Seite, du hast es ja auch sehr direkt gesagt, das ist eine Verkaufsförderung für die großen Automobilkonzerne. Denen geht es aber teilweise tatsächlich wirklich auch nicht so schlecht. Auf der anderen Seite verpassen sie auch regelmäßig den Trendeinstieg in neue Technologien. Da hinken wir ja leider ja auch ein bisschen hinterher, zumindest was jetzt saubere Mobilitätstechnologien anbelangt. Da mussten wir erstmal so ein bisschen auch angeschoben werden durch den internationalen Wettbewerb, Stichwort Elektromobilität und Tesla. Also insofern ist es ja auch nicht unbedingt jetzt ein Instrument, aber ich will es jetzt gar nicht mit dir diskutieren, um ehrlich zu sein, weil ich will dir ja auch die Fragen jetzt stellen. Ich will nur darauf hinausgehen, auf das da ja auch einige Zielkonflikte ja dann auch dann da sind. Also da muss man sich dann schon entscheiden und dann fällt dann...
Ja, stopp. Naja, aber da kommt jetzt die Frage, das wird ja als klimaschädliche Subvention klassifiziert. Genau. Aber in der Denke der FDP ist es Quatsch. Mhm. Weil wir sind ja für Technologieoffenheit. Mhm. Wir sagen, egal ob du dein Auto, also und übrigens bei der Dienstwagenfrage sind meines Wissens nach immer noch die E-Autos und das zweite ist das Hybrid, wobei das, glaube ich, jetzt rausgeht. Da bin ich mir aber nicht sicher, ist das immer noch das, was am meisten gefördert wird. Ne? Also das heißt, es gibt den größten Anreiz dafür, irgendwie E-Autos Dienstwagen, als Firmenwagen zu nehmen. Aber wir sagen, der Verkehr wird nicht dadurch klimaneutral, dass du nur auf E-Autos setzt. Mhm. Sonst würden wir ja nicht für E-Fuels und gegen Verbrenner auskämpfen, sondern sagen natürlich, muss perspektivisch der Weg aus dem CO2-Ausstoß über klimaneutralen Antrieb funktionieren. Aber ob der elektrisch ist oder hybrid oder über Wasserstoff, das ist uns völlig wurscht. Ja. Genau. Deswegen ist das sozusagen dadurch, dass es pauschal gemacht wird, für uns Wurst.
Ja, das heißt, da kommen wir der Sache dann wahrscheinlich doch wieder ein bisschen näher, als dass sich dann die Ziele dann wahrscheinlich dann noch gar nicht so groß unterscheiden, sondern es ist eher so ein bisschen die Betrachtungsweise, mit welchem Instrument geht man auch was an. Klimageld ist ja dann auch in dem Kontext ja auch ein sehr interessantes Instrumentarium, weil man einfach sagt, okay, wenn auf der einen Seite was teurer wird für den Klimaschutz, dann kann man zumindest auf der anderen Seite, die sozial davon benachteiligt sind, über ein Klimageld, ja, einen Kompensationsmechanismus da auch eine Entlastung herbeiführen. Kommt das Klimageld noch? Das habt ihr euch ja vorgenommen.
Ja, also das Klimageld, ich bin mir relativ sicher, dass es noch kommt. Zumindest, dass es auf jeden Fall technisch umgesetzt wird. Das ist, glaube ich, also da sagt das Finanzministerium ja immer sehr deutlich, bis 25 ist das möglich. Es ist in Deutschland erschreckend schwierig, Menschen Geld zu überweisen. Also nicht einzelne Menschen, sondern der Staat an alle Bürger. Das muss man sagen. Das war aber auch von Anfang an klar. Der Koalitionsvertrag sagt relativ deutlich, dass in dem Moment, in dem die CO2-Bepreisung steigt, wir das Klimageld einführen können. Wir haben ja, also aus meiner Sicht wäre das Sauberste, wie gesagt, wir ziehen den ETS 2, also den Emissionshandel 2 vor auf 2025 und geben die Mehreinnahmen daraus direkt auf per Klimageld zurück. Das wäre, glaube ich, das Sauberste und Einfachste. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel die Grünen auch mitmachen würden. Bin mir nicht sicher, ob die SPD das mitmacht. Deswegen haben wir es auch, es wird viel diskutiert, ob man das tut. Das steht aber auch nicht im Koalitionsvertrag. Mhm. Ab 26 müssen wir aber in den Marktpreis, weil das Brennstoffemissionshandelsgesetz das vorsieht. Und dann muss auch das Klimageld mit ausgezahlt werden. Deswegen glaube ich, das kommt.
Vielleicht noch ein Thema, wo ich dich wirklich als auch Vertreter einer Wirtschaftspartei um eine Lageeinschätzung bitten möchte, inwieweit sich das wirtschaftsliberale, ja, sagen wir mal, die wirtschaftsliberale Zielsetzung in Zeiten der doch sehr stotternden Globalisierung, der geopolitischen Herausforderungen, die da sind, also hat sich da euer Weltbild so ein Stück weit auch verändert oder auch für dich auch vielleicht ganz persönlich auch als wirtschaftsliberaler Politiker, um zu sagen, dass vielleicht die ein oder anderen Zielsetzungen, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, im Lichte von Ukraine-Krieg, geopolitischen Verwerfungen, Abhängigkeiten von Wertschöpfungsketten, vielleicht sich da die Ziele doch ein bisschen verschoben haben?
Ja und nein. Also ich glaube, also die Frage, wenn ich das interpretieren darf, zielt ja auch so ein bisschen auf diese Diskussion, wollen wir möglichst viel Globalisierung, möglichst viel
Arbeitsteilung,
Internationalisierung, ne? Arbeitsteilung, genau. Das ist nach wie vor, finde ich, absolut richtig. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, glaube ich, haben wir das eigentlich in den letzten Jahren, hatten wir eine echte Globalisierung oder hatten wir eigentlich eine Binationalisierung? Weil für Deutschland kann man sagen, eigentlich, wenn man ehrlich ist, haben wir wenig globalisiert und viel uns auf im Wesentlichen drei Länder verlassen. Das eine waren die USA mit ihrer Sicherheitspolitik. Also wir haben die Friedensdividende eben nicht 2% NATO-Ziel zu erfüllen genossen und das Geld eben für andere Dinge genutzt. Wir haben unsere Energiepolitik im Wesentlichen nach Russland ausgelagert gehabt, zumindest was die Gasseite anging. Sehr, sehr wenig internationalisiert, sehr, sehr, sehr viel binationalisiert. Und wir haben viel unserer Wachstumspolitik an China ausgelagert. Und das ist, glaube ich, ein absoluter Fehler. Mhm. Ich glaube, es ist ein Fehler, sich auf einzelne Länder zu verlassen. Ich glaube, es ist sogar problematisch, sich auf einzelne Regionen zu verlassen. Deswegen kämpfen wir als FDP ja so sehr für Mercosur zum Beispiel,
aber
das Freihandelsabkommen mit Südamerika.
Genau, also sich nicht zu sehr auf einzelne Länder zu verlassen. Du hast China ja gerade auch als Beispiel hervorgehoben. Und wenn wir das mal auf das konkrete Beispiel Solarindustrie mal herunterbrechen. Da wissen wir inzwischen ja auch, dass wir in Teilen der Wertschöpfungskette und teilweise eine nahezu 100%ige Abhängigkeit von China auch haben. Was sind denn die Antworten der FDP darauf zu sagen, okay, wir können uns nicht darauf verlassen. Es kann auch sein, dass von heute auf morgen diese Abhängigkeit uns negativ auf die Füße fällt. Mit Russland haben wir das im Bereich Gas erlebt. Da hatten wir auch nur eine 56%ige Abhängigkeit vom Gas. Aber hier im Bereich Solarenergie teilweise eine 100%ige. Also was sind die Antworten der FDP darauf?
Also, zunächst, glaube ich, gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Solarpanel und einer Kilowattstunde Gas, die ich geliefert kriege. Es geht ja nicht um die Abhängigkeit von direktem Strom bei Panels, sondern es geht ja darum, dass China sehr, sehr, sehr günstig Paneele herstellt, die wir relativ gut nutzen können. Wenn die Lieferkette da zusammenbricht, stockt der Ausbau, aber sonst bricht kein Energiesystem zusammen.
Gut, aber die Klimaziele können wir in die Tonne kloppen, die in dem Moment,
wo dann... Das glaube ich nicht. Die Klimaziele hängen nicht daran ab, ob wir ein Jahr lang weniger Solar ausbauen oder nicht. Die Klimaziele werden über den Emissionshandel abgesichert und ob sich das jahresscharf nachrechnen lassen muss oder nicht, das glaube ich nicht. Aber trotzdem, also ich will das einmal vorweg gesagt haben. Solarpanels sind trotzdem was anderes als Gas aus Russland. Das ist sozusagen, glaube, dass man da ein weniger großes Risiko hat. Trotzdem, hast du völlig recht, ist es natürlich ein Risiko, von einem einzelnen Land in Lieferketten abhängig zu sein. Weil natürlich der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entstehen kann, enorm sein kann. Und natürlich auch der Ausbau für zum Beispiel für erneuerbare Energien. Und deswegen macht es schon Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie source ich? Also woher kriege ich eigentlich welche Materialien? Und kann ich nicht dafür sorgen, dass ich Materialien aus unterschiedlichen Ländern bekomme? Also sollte ich nicht darauf achten, dass ich zum Beispiel eine europäische Lieferkette aufbaue, da wo es ökonomisch sinnvoll ist und man mittel- und langfristig auch tragfähige Geschäftsmodelle aufbauen kann, ist das, glaube ich, auch genau der richtige Weg.
Aber die Frage wie, ne? Also wie baue ich eine europäische Wirtschaft, Solarwirtschaft auf, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass systematisch aus eben diesem Zuliefererland China unter selbst den dort vor Ort herrschenden Produktionskosten in Europa die Produktion auf den Markt geworfen werden. Wir haben inzwischen, ich glaube gestern oder heute ging auch die Nachricht rum, dass selbst in China, die Firma LONGi ist das glaube ich gewesen, sich bei der chinesischen Regierung beschwert hat, dass selbst in China unter Produktionskosten viele große Firmen in die Solarprojekte hineingehen. Also wie kann man eine wettbewerbsfähige Wirtschaft aufbauen, wenn der größte Lieferant unter Produktionskosten die Produkte auf den Markt schmeißt?
Dreifache Antwort. Das erste ist, eigentlich bräuchte man dazu genau das, was wir jahrzehntelang aufgebaut haben, nämlich eine funktionierende WTO, weil das ist Dumping. Ne? Wenn es Dumping ist,
was dann muss die WTO... Eigentlich muss man konsequenterweise
Zölle wenn es wirklich Dumping ist, die Europäische Union hat das ja geprüft und kommt da zu einem anderen Schluss, aber wenn das wirklich Dumping wäre, müsste man eigentlich konsequenterweise Strafzölle verhandeln. Weil dafür haben wir mal eine WTO aufgebaut. Aber ehrlicherweise, heutzutage muss die WTO reformiert und weiterentwickelt werden, weil so wie es im Moment läuft, bringt es
irgendwie. Es dauert ja 10, 15 Jahre, bis so eine Reform stattfindet. Bis dahin.
Genau, deswegen kommen dann 2 und 3. Der zweite Punkt ist, wir brauchen eine wettbewerbsfähige Standortbedingungen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Deutschland zu normalen Konditionen bessere Produkte produzieren können. Wir werden nicht billiger werden in der Arbeitskräften und wir werden auch wahrscheinlich nicht billiger werden in der Energiekosten, in den Energiekosten. Aber ich kann zumindest dafür sorgen, dass wir günstig genug in den Energiekosten sind. Und dann müssen wir eben bei anderen Rahmenbedingungen, was zum Beispiel Unternehmensbesteuerung angeht, oder auch zum Beispiel sowas wie Fachkräfte, was Bürokratie angeht, was Zusammenarbeit mit den Behörden angeht, da müssen wir so gut werden, dass dann das, was wir nämlich als Assets haben, sehr, sehr hohen Kapitalstock, sehr gute Forschung und Entwicklung, sehr gut ausgebildete Fachkräfte, dass diese ganzen Assets, da gibt es dann noch eine ganze Reihe mehr, hochinnovative Unternehmen, gute interne Lieferketten, gute Verknüpfung mit anderen Unternehmen und so weiter und so fort, dass das dann zum Tragen kommt. Das ist Schritt 2. Und Schritt 3 ist, wenn das alles nicht hilft, dann kann man zumindest zum Beispiel bei sowas wie Investitionskosten auch staatlich unterstützen. Da sind wir als FDP da keine Fans von, aber wir sind nun mal in der Koalition. Wir verstehen, dass es ein Eigeninteresse daran gibt, zumindest gewisse Produktionsschritte, Anteile in Deutschland zu halten oder in Europa zumindest. Oder mindestens dafür zu sorgen, dass es nicht mehr aus einem einzelnen Land kommt, also dieses Single Origin. Da kommt ja jetzt der NCA, die
Net Zero Industry Act.
Danke. Ja. Genau, der kommt jetzt auch mit diesen Resilienzkriterien um die Ecke. Den werden wir jetzt dann umsetzen müssen in Zukunft. Und das, was wir hier heimisch tun, das scheint mir auch sinnvoll zu sein.
Gut, und ich würde jetzt auch mal, ich schalte immer so ein bisschen auf deine FDP-Heimat jetzt ab, aber das ist ja, glaube ich, auch eine gute Art und Weise, auch auf die guten Kernwerte der FDP auch immer wieder zurückzukommen. Genau, worauf ich hinaus will, ist ja auch tatsächlich auch ganz klare Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, die für alle gleich sind. Und das muss ja dann zum Beispiel dann auch Umweltkriterien, auch Sozialkriterien auch standhalten. Also wenn das, was wir aus China immer wieder hören, in bestimmten Gebieten, das sind die sogenannten Uiguren-Gebiete, da der ganz harte Verdacht ja auch im Raum steht, dass Zwangsarbeit, vielleicht sogar auch Kinderarbeit geleistet wird und diese Module bei uns auf den Dächern landen, da kann auch eine FDP doch eigentlich nicht mitspielen. Das heißt, wir brauchen eigentlich ein ganz starkes Lieferkettengesetz.
Aber es gibt's ja. Also wir haben ein sehr, sehr starkes Lieferkettengesetz in Deutschland.
Das aber nicht greift, zum Beispiel für Unternehmen, die jetzt unter 3000 Mitarbeiter haben. Es gibt ganz viele Umgehungstatbestände ja auch. Und zuletzt ist ja auf EU-Ebene ja dann auch eine Novellierung des Lieferkettengesetzes ja jetzt ja auch vorgelegt worden. Aber da scheint ja auch aufgrund der FDP. Da hat sich ja Christian Lindner, glaube ich, da ja auch sehr persönlich stark gemacht. Ich glaube, da gab es auch so eine kleine Spiel über die Bande mit der italienischen Regierung, was man so hört. Aber das, da hat sich gerade die FDP auch dagegen ausgesprochen. Und ja, unsere Außenministerin, unser Wirtschaftsminister und ich glaube auch der Kanzler, die hätten da gerne anders abgestimmt. Aber am Ende ist dann ein German Vote rausgekommen, das heißt an der Neutralität Deutschlands. Nein, nicht eine ganz klare Positionierung für ein starkes europäisches Lieferkettengesetz.
Also den letzten Halbsatz, hättest du den weggelassen, hätte ich dir zugestimmt. Ja. Der letzte Halbsatz ist, es gibt meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke, deutliche Positionierung für ein starkes europäisches Lieferkettengesetz, das schon die Regierung, und das muss man hier wirklich, wirklich zugute halten, und unter Marco Buschmann, du hast gerade Christian Lindner gesagt, Marco Buschmann war für uns da federführend, aber die beiden sind natürlich ein Herz und eine Seele, gerade in dem Punkt, dass die Bundesregierung, ich glaube, am 23.11.2022 oder so, also auf jeden Fall im November 2022, hat die Bundesregierung an die Kommission zum Lieferkettengesetz sehr deutlich gesagt, was sind die Rahmenbedingungen für ein starkes europäisches Lieferkettengesetz, was muss erfüllt sein, weil es wäre ja absurd, wenn du sagen würdest, wir machen ein Lieferkettengesetz, um eine Region in China sozusagen in den Blick zu nehmen, und dafür faire Wettbewerbsbedingungen weltweit zu schaffen, was zum Beispiel ILO-Kernarbeitsnormen angeht. Aber machen dieses Lieferkettengesetz so kompliziert und so risikohaft und eben auch so unausgegoren, weil es eben nicht unterscheidet zwischen, ich weiß nicht, Kanada und Südostasien, mit einer zum Beispiel so was wie einer Safe-Harbor-Regelung oder einer Whitelist oder sonstigen Kriterien, die es dann ermöglichen, so unbürokratisch und einfach wie möglich, auch gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, weiterhin Wirtschaft zu betreiben, dann würde ich mir mit dem Gesetz ja selber ins Knie schießen. Und in gerade einer aktuellen Situation wie einer deutschen Rezession oder einer weltweiten und auch europäischen, aber insbesondere in Deutschland stattfindenden Rezession, kann ich es mir nicht doch nicht leisten, noch mehr Risiken und Bürokratie den Unternehmen aufs Auge zu drücken.
Aber das Risiko,
deswegen sagt man zu dem Lieferkettengesetz nein, sagt aber sehr deutlich, wir wollen, und das sagt ja auch die FDP, natürlich ein europäisches Level Playing Field. Und damit eben auch gleiche Rahmenbedingungen für alle.
Mhm. Genau, und da sind wir wahrscheinlich wieder in so einer zeitlichen Asymmetrie drin, denn was auf der einen Seite du jetzt als Entlastung für die einen als Argument vorbringst, ist ja auf der anderen Seite ja genau das, was eben einen anderen Teil der Wirtschaft, nämlich in dem Fall, wir haben das Beispiel Solarindustrie mal hervorgehoben, ja total auf die Füße fällt. Denn wenn sie eben nicht diese gleichen Standards haben und sich nicht davor wehren können, dann ist nämlich ja genau das nicht möglich, was du ja einforderst, nämlich, dass wir gute Standortbedingungen haben. Und die sind ja dann nicht gegeben in Deutschland, zumindest im Vergleich zu einer chinesischen Produktion.
Also ich glaube nicht, dass der Standortfaktor Kinder oder Zwangsarbeit die flächendeckenden Solarpaneele aus China so billig macht, dass dieser Unterschied zwischen deutscher Produktion zwischen 20 und 25 Cent, im Moment angebotene Panels aus China zwischen 8 und 12 Cent. Also diese 10 Cent Unterschied wird nicht durch Kinder- oder Zwangsarbeit hervorgerufen. Also es wäre, also das zumindest, oder das müsstest du mir einmal belegen, dann lasse ich mich gerne von sozusagen neuen Fakten überzeugen. Das Problem ist einfach, die haben massive Überkapazitäten aufgebaut in China. Die produzieren in China ja übrigens auch hochautomatisiert, so auch wie wir. Und das ist jetzt die große Frage, das ist auch die Wettbewerbsfrage. Subventionieren die ihre Unternehmen so weit runter, indem sie den Strom oder die Gewinnglättung oder sonst irgendwas so krass runter subventionieren, dass sie einfach nicht wettbewerbsfähig sind? Oder sind das einfach aus dem eingebrochenen chinesischen Markt übrig gebliebene Produkte, die in großem Umfang jetzt in Antwerpen und Hamburg liegen und in den deutschen Markt geschwemmt werden, weil sie sonst keine Abnehmer finden, oder in den europäischen Markt, weil sie sonst keine Abnehmer finden würden, oder es gezielte Wirtschaftsstrategie. Und bei all diesen Fragen finde ich, und deswegen hatte ich ja diese drei Punkte genannt, ne, starke WTO, eigene Standortbedingungen und im dritten Punkt, im Zweifel, wenn es nicht anders geht, dann auch Hilfe für die Unternehmen auf am besten Investitionskostenförderung. Da kann man, finde ich, dann schon was machen, um da vorwärts zu gehen.
Und wahrscheinlich ist es auch eine Kombination von all den Punkten, ne? Also dann letztendlich dann ja sogar zu einem noch sehr viel größeren Spread ja auch beiträgt. Also nach den Zahlen, die mir vorliegen, sind es ja sogar mehr als 10, 15 Cent, die da Preisunterschied da sind. Und das macht die Sache natürlich nicht besser, sondern noch dramatischer eigentlich. Und da muss man sich wahrscheinlich doch dann nochmal die Frage stellen, wie weit da eine...
Aber da muss man schon auch noch ein Aber dazu setzen. Also es stimmt, ne? Es ist ein riesen Spread dazwischen. Die Frage ist, kommen wir in Deutschland und Europa runter mit unseren Produktionsbedingungen oder gibt es andere Bedingungen, warum es wettbewerbsfähig wird? Aber eigentlich, wenn man mal jetzt mal, wir lassen jetzt mal Deutschland weg und wir denken jetzt auch mal ganz kurz nicht über das Single Origin, also einzelner Herkunftsstaat, Risiko nach. 8 bis 10 Cent für ein Solarpanel sind eine verflucht gute Nachricht, weil 8 bis 10 Cent bedeuten, dass der Solarausbau umso günstiger wird. Also weil natürlich so niedrige, also das ist ja ungesehen. Wie gesagt, bisher waren Panels immer so um die 19, 18, 20 Cent. Und wenn die so einen massiven Preisverfall haben, bedeutet das natürlich günstigere Strompreise und massiven Stromausbau. Und wenn ich das richtig höre, liegen ja wirklich, wirklich GW-Zahlen in Antwerpen und Hamburg in den Häfen und warten auf den Abverkauf. Und das ist doch eigentlich jetzt mal, wir haben ja jetzt gerade über die ganze Frage Lieferketten und Diversifizierung und wir müssen auch in Europa irgendwie auf Resilienz achten, gesprochen. Aber wenn man das mal ganz kurz weglässt, eigentlich eine mega Nachricht und zeigt auch, dass es wirklich vorwärts geht.
Absolut, aber das große Aber haben wir ja auch schon explizit zum Ausdruck gebracht. Das kann natürlich und soll natürlich nicht auf dem Rücken einer zugrunde gehenden europäischen Solarindustrie sein. Das sollte nicht auf dem Rücken von Zwangsarbeit und Kinderarbeit stattfinden. Das sollte nicht auf dem Rücken von auch mangelnder Umweltbestimmungen, die in China ja auch nach wie vor da sind, wenn Kohlestrom beispielsweise zu stark zum Einsatz kommt, ja auch nicht stattfinden. Also das hat ja wirklich zwei Seiten. Das heißt, zu welchem Preis haben wir das Ganze? Jetzt vielleicht auch vor dem Hintergrund genau dieser, sagen wir mal, Preiselastizität, die ja da ist. Wie viel Wirksamkeit sprichst du denn einem Solarbonus oder einem sogenannten Resilienzbonus zu, der aktuell, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ja noch in tiefen Verhandlungen auf deutscher Ebene steht?
Genau, also während wir sprechen, kann ich noch nicht in die Details der Verhandlungen gehen.
Aber dann nimm doch mal das Ergebnis vorweg, weil zum Zeitpunkt der Ausstrahlung werden wir das Ergebnis ja vorliegen haben.
Genau, also ich sage es mal so. Ich halte es für ordnungspolitisch nach wie vor unsauber, einen riesigen Resilienzbonus für irgendwie ein Unternehmen zu zahlen. Das ist, glaube ich, auch nicht, also das ist ja auch, wenn ich das sehe, in der Solarbranche breit diskutiert worden, dass das gar nicht sozusagen der Anspruch ist. Dass man bei Lieferketten aus Europa unterstützt, dass wir auch weiterhin, es gibt ja mehr als nur das Produzieren von Panels. Ne? Es gibt ja auch Hersteller von Wafern. Es gibt ganz super innovative neue Produkte, die dann auch in kürzester Zeit oder mittelfristig aus Deutschland und Europa kommen, konkurrenzfähig werden. Sorry, das war schlechtes Deutsch. Das sind ja Sachen, die man durchaus auch über Innovationen, über die Unterstützung davon, dass man die umsetzen kann. Und ich glaube, dass das ein sinnvoller Weg ist, wie man Dinge unterstützen kann, auch in Zukunft. Dass wir jetzt aber einzelne Branchen oder einzelne Player massiv subventionieren, davon halte ich nicht viel. Nach wie vor nicht.
Wir schauen uns das Ergebnis dann an. In der Tat steckt ja in den Verhandlungen drin. Jetzt ist natürlich die Frage ein bisschen müßig, aber ich kann ja trotzdem nochmal drauf eingehen. Hast du das Gefühl, dass ihr dort zu einer Einigung kommt oder kann das Ganze auch noch platzen?
Also es gibt in der Politik gibt es den schönen Satz, es ist nichts abgeschlossen, bevor nicht alles abgeschlossen ist. Das ist auch hier so. Natürlich kann das immer platzen, aber das Solarpaket wird jetzt im Moment so gekapert von diesem Resilienzbonus. Eigentlich ist das Solarpaket an ganz, ganz vielen Stellen eine wahnsinnige Planungsbeschleunigung. Es baut massiv viel Bürokratie ab, angefangen von den Balkon-PV-Anlagen über die gesamte Frage, wie die bürokratische Abrechnungsmechanismen und so weiter und so fort. Also sind 1000 richtig gute Sachen drin. Und es wird auf jeden Fall ein Solarpaket kommen. Und Stand heute, also Stand, wo wir sprechen, bin ich mir auch sicher, dass das sehr früh kommen wird und sehr bald. Ich hoffe, dass wir bei Ausstrahlung dieses wunderbaren Podcasts dann auch schon wissen, dass es dann jetzt kommt.
Lukas, vielleicht ganz zum Ende, dann doch nochmal ein kleiner Ausblick. Wenn du dir jetzt einen Wunschkatalog vornehmen würdest, die Ärmel richtig hochkrempelst und die Atmosphäre in der Ampel auch jetzt positiv gestimmt ist, was ist denn jetzt noch machbar? Was möchtest du dir noch vornehmen und wo können wir dann tatsächlich dann nochmal auf gute Punkte zurückschauen, jetzt dann in ungefähr 1,5 Jahren?
Also, wir haben noch ein gutes Jahr und in diesem Jahr können wir noch eine Menge Sachen erreichen, glaube ich auch gemeinsam. Ich glaube, Prio 1 muss sein und das Gute ist, dass da ja auch in der Analyse Robert Habeck und Christian Lindner einer Meinung sind, wir müssen bei der Wirtschaftspolitik richtig vorwärts kommen. Ich bin ja auch ich bin ja nicht nur zuständig für Klima und Energie, sondern auch für Wirtschaft und Arbeit und Soziales und ich sehe, welchen Druck es auch übrigens auf den nationalen, auf den Klimaschutz allgemein machen wird, wenn die deutsche Wirtschaft nicht wieder ins Laufen kommt, weil wir einfach viele der Technologien oder auch Forschung und Entwicklung haben, die dafür wichtig sind. Ich sehe aber auch, dass wir uns im Sozialbereich nicht das leisten können, was wir wollen, weil das Geld muss erst verdient werden. Und das tut eben die Wirtschaft. Und deswegen glaube ich, dass wir da über Bürokratieabbau, auch über steuerliche Entlastung, über den guten Ausbau von Energie und da auch einen klaren Plan zu haben, jetzt zum Beispiel über die Kraftwerksstrategie oder solche Geschichten, dass wir da echt noch was erreichen können. Und deswegen sind das solche Sachen, die bis zum Ende des Jahres kommen werden und kommen müssen. Bürokratieabbau, Bürokratieentlastungsgesetz, ich glaube auch eine Reform oder zumindest der Anspruch an Steuern, aber auch sowas wie die Kraftwerksstrategie und den Netzausbau und die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, die kommen werden und kommen müssen.
Gibt es für dich eine Erfolgsformel, die uns die Möglichkeit gibt, den Menschen das, was an Veränderungen bevorsteht, als Chance zu verkaufen und nicht das, was gerade gefühlt im Lande ja gedacht wird, dass es zu disruptiv ist und bei den Menschen dann dazu führt, dass sie eigentlich wieder zurück in das Alte zurückrutschen. Gerade die FDP ist ja für Fortschritt, für Innovation, für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Wie kriegen wir das hin, dass die Bevölkerung da das eher als Chance und weniger als Risiko begreift?
Also wenn ich jetzt so tun würde, als hätte ich da die richtige Antwort und richtige Formel drauf, würde ich einfach knallhart lügen. Habe ich nicht. Also ehrlicherweise habe ich nicht. Aber ein Wunsch in dem Bereich habe ich. Ich glaube, wir müssen wieder streiten lernen. Und wir müssen, glaube ich, wieder lernen, dass Streiten nichts Schlechtes ist. Weil es gibt keinen Fortschritt ohne Streit. Das war auch am Anfang der Koalition, hat man irgendwie gedacht, naja, die setzen sich da jetzt zusammen und dann kommt da irgendwie der hochdigitale, ökologisch super tolle, sozial ausgestaltete, wirtschaftlich perfekte Plan raus, der dann am Ende einfach nur vorgestellt wird und dann wird er umgesetzt. Das ist aber keine Demokratie, das ist irgendwie eine Meritokratie oder eine Technokratie, also eine Herrschaft der technisch Versierten oder sonstigen. Aber das, so funktioniert das nicht. Das wird auch nie so funktionieren, weil hinter jedem Fortschritt immer auch das Ringen um den richtigen Weg stehen wird. Und deswegen müssen wir wieder streiten lernen. Und das wäre, glaube ich, gut.
Mehr Streit und Diskussion, da bin ich ganz bei dir. Und das werden wir hoffentlich dann bald auch mal wieder hier fortführen in diesem Podcast. Lukas Köhler, ganz, ganz herzlichen Dank dir als engagierten Politiker für dieses tolle Gespräch, für deinen Kontakt und viel Erfolg jetzt bei den kommenden Verhandlungen.
Ja, danke schön. Dir noch einen schönen Tag.
Bis bald. Ciao.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.